Schon seit mehreren Wochen überlege ich nebenbei so immer mal wieder, was ich für eine Predigtreihe starten könnte. Klar, dann kam Pfingsten dazwischen. Pfingsten macht man keine Predigtreihe. Pfingsten predigt man über Pfingsten und so weiter. Aber ich habe überlegt, was kann ich als nächstes mal so Zusammenhängendes bringen? Ganz viele Themen sind mir dazu eingefallen. Viele Themen, über die ich mal predigen könnte oder vielleicht auch sollte. Gedacht habe ich dabei beispielsweise an Anstand und gutes Benehmen. Einfach weil auch unter uns Christen so Worte wie bitte, danke und es tut mir leid häufig viel zu selten genutzt werden. Und deshalb dachte ich, vielleicht sollten wir uns mal die Leviten lesen und uns dabei gute Manieren eintrichtern. Habe mich dann aber doch dagegen entschieden. Dann habe ich darüber nachgedacht, vielleicht über Verantwortung zu predigen. Denn wir alle müssen Verantwortung übernehmen. Da gäbe es beispielsweise die Verantwortung, die Gott uns Ehemännern übertragen hat. Und die viel zu viele Christen nicht erfüllen, weil sie zu faul, zu feige oder zu verträumt sind. Dann gibt es auch die Verantwortung, die wir innerhalb der Gemeinde übernehmen sollten. Denn auch was das angeht, sind wir schnell zu faul, zu feige oder zu verträumt. Und dann gäbe es da natürlich noch die Verantwortung für unser eigenes Leben und unsere eigene Sünde. Auch dieser Verantwortung müssen wir uns stellen. Und da wären wir dann wieder bei diesen schweren Worten. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob euch diese beiden Punkte auch schon aufgefallen sind. Ich glaube, diese beiden Probleme sind wirklich viel zu verbreitet. Und so möchte man dem einen oder anderen vielleicht zurufen, werd endlich erwachsen, hör auf zu zicken und übernimm Verantwortung. Aber auch wenn diese Themen wirklich wichtig und vielleicht auch mal dran wären, bin ich dann doch auf etwas anderes gestoßen. Es gibt da nämlich einen Bibeltext, der sich tatsächlich ideal für eine Predigtreihe eignet. Aus verschiedenen Gründen habe ich den Text bisher noch nicht genutzt, habe ihn mir immer aufgespart, aber ich denke, jetzt ist er mal dran. Und so beginnen wir heute mit einer neuen Predigtreihe zu.
Sie haben Post.
Den Sieben-Cent-Schreiben. Den Sieben-Cent-Schreiben aus Offenbarung 2 und 3. Aber bevor wir mit dem ersten dieser Cent-Schreiben beginnen, beschäftigen wir uns heute gewissermaßen erst einmal mit dem Vorwort dazu. In erster Linie möchte ich mich dabei heute auf Offenbarung 1, auf die Verse 11 und 20 konzentrieren. Also Offenbarung 1, die Verse 11 und 20. Um aber den weiteren Zusammenhang zu haben, lese ich zunächst aus Offenbarung 1, die Verse 9 bis 20. Und dort lesen wir: Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune. Sie sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Die meisten von uns sind natürlich voll und ganz mit der Offenbarung des Johannes vertraut. Oder zumindest glauben wir das. Wir haben es durchgelesen und dabei beeindruckende Stellen gefunden. Drachen, Tiere mit sieben Köpfen und 10 Hörnern, Heuschrecken so groß wie ein Kleinwagen. Einfach spannend und super geeignet für Endzeitfilme, Endzeitbücher und vor allem Endzeitspekulationen. Aber ursprünglich war die Offenbarung an eine Gruppe von Gläubigen gerichtet, die keine Endzeitexperten hatten, um sie zu leiten oder zu verwirren. Und genau mit diesen Empfängern werden wir uns heute und vor allem in den nächsten Wochen ein bisschen näher beschäftigen. Aber beginnen wir mit ein paar Hintergrundinformationen zur Offenbarung. Das Buch selbst sagt uns, dass der Autor jemand mit dem Namen Johannes war. Wir haben es vorhin in Offenbarung 1, Vers 9 gelesen. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Es war also Johannes, der uns das alles aufgeschrieben hat. Der Tradition zufolge war es der Apostel Johannes. Und dafür gibt es zwar keinen biblischen Beweis, aber es gibt wirklich nichts, was dagegen sprechen würde. Sprachwissenschaftler bestätigen auch, dass das Buch mit großer Wahrscheinlichkeit von jemandem geschrieben wurde, dessen Muttersprache nicht Griechisch war. Der schottische Theologe William Barclay schrieb über das Griechisch, das hier verwendet wurde: Dieser Text ist anschaulich, kraftvoll und bildhaft. Aber vom Standpunkt der Grammatik aus gesehen, ist er mit Abstand das schlechteste Griechisch im Neuen Testament. Er macht Fehler, die kein griechischsprachiger Schuljunge machen würde. Fand ich interessant, dieses Zitat. Zu einem aramäischsprachigen Fischer würde das aber gut passen. Wir haben in Vers 9 gelesen, dass Johannes dieses Buch auf einer kleinen Mittelmeerinsel namens Patmos geschrieben hat. Es handelte sich bei Patmos um eine Strafkolonie, die in der Ägäis zwischen der Insel Kreta und der Türkei lag. Und daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Johannes dort war, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Er war aufgrund seines Glaubens dorthin verbannt worden. Heute ist Patmos eine idyllische Mittelmeerinsel, eine hübsche kleine Insel, etwa 34 Quadratkilometer groß oder klein, mit einer maximalen Erhebung von 269 Metern, eigentlich perfekt für einen ruhigen Urlaub. Aber hört euch die Worte von Sir William Ramsay an. Er schreibt: Johannes' Verbannung ging eine Geiselung voraus, verbunden mit Fesseln, spärlicher Kleidung, unzureichender Nahrung, Schlaf auf dem nackten Boden, einem dunklen Gefängnis und Arbeit unter der Peitsche des militärischen Aufsehers. Ziemlich raue Bedingungen für einen Mann, der wahrscheinlich in den 90ern war. Und selbst wenn er aufgrund seines Alters vielleicht nicht zu harter Arbeit gezwungen wurde, war es immer noch ein Exil, weit weg von seinem Zuhause, seiner Familie und seinen Freunden. Die Offenbarung wurde im letzten Jahrzehnt des ersten Jahrhunderts gegen Ende der Regierungszeit des römischen Kaisers Domitian geschrieben, also ungefähr 60 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung Jesu. Domitian forderte als erster Kaiser die Kaiserverehrung. Das heißt, er bestand darauf, dass er von allen seinen Untertanen als Gott verehrt wurde. Jedes Jahr mussten die Menschen im Tempel erscheinen, eine Prise Weihrauch opfern und die Worte Cäsar ist Herr aussprechen. Für die Christen stellte das ein ziemliches Problem dar. Sie glaubten natürlich zu Recht, dass nur Jesus der Herr ist. Und deshalb weigerten sie sich, dem Befehl zu gehorchen. Kaiser Domitian reagierte darauf, indem er diejenigen, die sich weigerten, ihn Gott zu nennen, hinrichten, einsperren oder ins Exil schicken ließ. Und deshalb überrascht es nicht, dass sich Johannes gezwungenermaßen auf Patmos wiederfand. Und von dort berichtet er uns in Offenbarung 1, Vers 10: Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Es ist nicht so ganz klar, was Johannes damit meinte, dass er vom Geist ergriffen wurde. Einige würden behaupten, dass Johannes sich in einem mystischen, tranceähnlichen Zustand befand. Andere verstehen darunter, dass er einfach eine private Anbetungszeit genoss. Der Begriff Tag des Herrn dagegen ist einfacher. Das alles geschah an einem Sonntag. Vielleicht feierte Johannes also in Ermangelung einer Gemeinde seinen ganz persönlichen Gottesdienst, sang ein paar Lieder, las ein paar Abschnitte aus seinem eigenen Evangelium und dachte über die Liebe Gottes nach. Jedenfalls befand er sich in einer geistlichen Haltung, die offen und empfänglich für das war, was Jesus ihm mitteilen wollte. Denn Jesus selbst redete mit Johannes und gab ihm eine Botschaft weiter. Und das Erste, was Johannes erfuhr, war, dass er diese Botschaft an 7 Gemeinden senden sollte. In Offenbarung 1, Vers 11 sagt Jesus zu ihm, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden. Nach Ephesus, nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. All diese Städte lagen in Asien, womit in der damaligen Zeit nicht der Kontinent Asien gemeint war, sondern die römische Provinz Asien. Das entspricht so ungefähr der heutigen Türkei. An 7 Gemeinden sollte Johannes also schreiben. Warum an 7? Warum nicht 3 oder 10 oder 4? Keine Ahnung. Kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch nicht sagen, warum ausgerechnet diese 7 Gemeinden ausgewählt wurden. Aber natürlich gibt es dazu verschiedene Theorien. So wurde beispielsweise vorgeschlagen, dass Johannes vielleicht eine ganz besondere Beziehung zu diesen Gemeinden hatte. Vielleicht hatte er dort gepredigt, kannte die Pastoren oder einige der Mitglieder. Andere Ausleger spekulieren natürlich, dass die 7 die Zahl der Vollständigkeit ist und dass diese Gemeinden daher alle Gemeinden repräsentieren oder ja, dass es sonst irgendetwas Besonderes mit dieser Zahl auf sich hat. Oder diese 7 Gemeinden waren ganz einfach die größten Gemeinden in der Gegend und leiteten die Botschaft dann gegebenenfalls an ihre Tochtergemeinden weiter. Die meines Erachtens beste Erklärung finden wir übrigens, wenn wir uns einfach eine Karte davon ansehen. Dann sehen wir nämlich, dass diese Gemeinden beinahe kreisförmig entlang einer Route angeordnet sind. Und entlang dieser Route konnte ein einzelner Postbote die Botschaft an alle 7 Gemeinden weitergeben. Ich weiß, das ist ziemlich pragmatisch und einfach, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund dafür war, dass diese 7 Gemeinden genommen wurden. Und darüber hinaus ist vermutet worden, dass sich die Briefe nicht nur auf die 7 einzelnen historischen Gemeinden beziehen, sondern dass jede der Gemeinden eine Periode in der Kirchengeschichte repräsentieren würde. Natürlich gab es da im Lauf der Jahrhunderte ganz viele verschiedene Auslegungen und Zuweisungen und so weiter. Interessanterweise wurden die meisten so zugeordnet, dass die letzte der 7 Gemeinden gerade die aktuelle Zeit beschreibt. Ganz egal, wann diese Theorie aufgestellt wurde, aber egal. Ein Beispiel für eine solche Zuordnung wäre, Ephesus soll die apostolische Gemeinde beschreiben, Smyrna die verfolgte Gemeinde, Pergamon die römische Staatskirche, Thyatira das dunkle Mittelalter mitsamt Papsttum, Sardes die Reformationszeit, Philadelphia die wiederbelebte Gemeinde und Laodicea die selbstzufriedene Namenschristenheit von heute. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es ursprünglich so gemeint war. Und dennoch kann uns der Vergleich mit diesen Zeiten vielleicht etwas helfen, um zu verstehen, was Jesus meinte. Denn schließlich helfen uns Beispiele immer wieder, komplexe Zusammenhänge zu fassen. Aber als ob das mit der historischen Bedeutung und dieser Gemeindezeitalterbedeutung nicht schon verwirrend genug wäre, gibt es noch eine andere Art und Weise, wie wir diese Gemeinden betrachten können. Nämlich indem wir in unserer eigenen Gemeinde nach Ähnlichkeiten mit diesen Gemeinden Ausschau halten. Und selbst daraus lernen. In der nächsten Zeit werden wir uns daher jede dieser 7 Gemeinden ansehen. Wir werden uns ansehen, wie ihre historische Situation war, wie das vielleicht eine Analogie zu einer bestimmten Periode der Kirchengeschichte sein könnte, und welche Warnungen und Ratschläge wir für unsere Baptistengemeinde im Göppinger Burgweg im Jahr 2021 finden können. Aber damit beginnen wir erst nächste Woche. Heute werden wir uns zunächst noch zwei Dinge ansehen, die wir verstehen müssen, bevor wir uns den einzelnen Gemeinden zuwenden können. Vorhin haben wir ja bereits einen Abschnitt aus Offenbarung 1 gelesen. Aufgehört haben wir dabei mit Vers 20. Und dort steht: Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Dann ist doch alles klar, oder? Oder vielleicht doch nicht? Also ich meine, ich bin froh, dass Jesus dieses Geheimnis für uns gelüftet hat. Aber so wirklich schlau werden wir daraus noch nicht, oder? Also, worum geht's hier? Die Erklärung, die Jesus hier gibt, geht auf Offenbarung 1, Vers 12 und 13 zurück, wo Johannes berichtet: Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Und dann Offenbarung 1, Vers 16. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Sieben Sterne und sieben Leuchter. Beginnen wir mit den sieben Sternen. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Johannes sah Jesus, der sieben Sterne in seiner Hand hielt, und Jesus erklärte ihm, dass diese Sterne die Engel der sieben Gemeinden darstellen. Geheimnis gelöst, ne? Das mag für Johannes verdeutlicht haben, was Jesus meint. Für Johannes mag das klar gewesen sein. Johannes sagte vielleicht: Ah, und wir sitzen hier und denken: Hä? Denn es gibt mindestens drei Möglichkeiten, wer hier mit Engel gemeint sein kann. In seinem einfachsten Sinn bedeutet das Wort Angelos, das hier im Griechischen verwendet wird, einfach nur Bote oder Gesandter. Und daher denken einige Ausleger, dass diese sieben Engel menschliche Boten waren, die sich versammelt hatten, um die Botschaft des Johannes zu ihren jeweiligen Gemeinden zu bringen. Postboten gewissermaßen. Es waren die sieben Boten der sieben Gemeinden, die den Bericht oder ja die Botschaft des Johannes an die sieben Gemeinden bringen sollte. Aber wenn wir uns intensiver mit den Briefen selbst befassen, was wir ja ab nächster Woche machen, dann scheint es, dass diese Boten mehr als nur einfache Briefüberbringer waren. Zumal wir eben schon festgestellt haben, dass es vermutlich nur einen einzelnen Briefträger gab, der die Briefe an die sieben Gemeinden ausgeliefert hat. An allen anderen Stellen in der Offenbarung ist mit dem Wort Angelos ein himmlisches Wesen gemeint. Im Buch Daniel erfahren wir schließlich auch, dass einzelne Länder wohl Engelfürsten haben und dass Michael als Engelfürst Israels bezeichnet wird. Wer dazu mehr wissen will, der sollte einfach mal bei der Bibelstunde vorbeikommen. Es dauert noch ein bisschen, aber dann kommen wir zu den entsprechenden Texten. Aber mit diesem Gedanken im Hinterkopf haben einige Ausleger vorgeschlagen, dass es sich vielleicht um eine Art Schutzengel handelte, die die einzelnen Gemeinden beschützt. Also ein Engel, der für eine Gemeinde zuständig ist. Einige frühe Gelehrte glaubten, dass diese Engel zur Rechenschaft gezogen würden, wenn ihre Gemeinde etwas falsch machte. Meine Meinung dazu ist, wenn das wahr ist, dass jede Gemeinde ihren eigenen Engel hat, der sie leitet und beschützt, dann sollten einige dieser Engel wirklich dringend zur Rechenschaft gezogen werden, denn so manch ein Gemeindeengel hat dann irgendwie ziemlich versagt. Das Problem bei dieser Deutung ist allerdings, dass zwar der Engel in der Eröffnung des Briefes angesprochen wird, aber es offensichtlich die Mitglieder der Gemeinde sind, die tatsächlich gemeint sind. Werdet ihr wieder sehen, wenn wir nächste Woche das erste Sendschreiben ansehen. Und außerdem jetzt mal ganz praktisch, wäre es nicht irgendwie komisch und unlogisch, wenn Jesus dem Menschen Johannes eine Botschaft diktiert, die er wiederum Engeln ausrichten soll, die diese Engel dann wieder an Menschen weitergeben? Klingt für mich irgendwie etwas umständlich. Und drittens wurde vorgeschlagen, dass die Engel der Gemeinden in Wirklichkeit ihre menschlichen Leiter oder Pastoren waren. Und dass die Briefe somit an die geistlichen Hirten der Gemeinde gerichtet waren. Und diese Sichtweise wird zum Beispiel durch Maleachi 2, Vers 7 gestützt, wo wir lesen, denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde Weisung suche, denn er ist ein Bote des Herrn Zebaoth. Der Priester als Bote Gottes, ähnlich dann die Gemeindeleitung, die Pastoren als Bote Gottes. Traditionell ist es diese letzte Ansicht, die die meisten Gelehrten akzeptiert haben, dass die sieben Engel eben die Leiter oder Pastoren der sieben Gemeinden waren. Das hat natürlich einige ernsthafte Konsequenzen, besonders für Pastoren und Älteste. Denn natürlich ist zunächst einmal jeder Christ selbst für sein Verhalten und für seinen Gehorsam als Gläubiger verantwortlich. Aber als euer Pastor bin ich nicht nur für meinen Gehorsam und mein Verhalten verantwortlich, sondern auch für den Gehorsam und das Verhalten unserer Gemeinde. Nicht umsonst lesen wir in Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Als Pastor hat man Verantwortung. Und ihr wundert euch, warum ich ab und zu in meinen Predigten deutlich werde und sage, dass ich keine Sünde und keinen Streit in der Gemeinde habe. Ein Pastor soll über seine Gemeinde wachen. Und der Pastor ist der Bote Gottes. Das ist auch der Grund dafür, warum Jakobus in Jakobus 3, Vers 1 schreibt, liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen. Der Pastor als Bote Gottes. Nicht nur der Pastor, die ganze Gemeindeleitung. Ich will jetzt nur nicht so sehr über die anderen reden. Ich will einfach sagen, dass die Verantwortung auch bei mir liegt. Doch Johannes sieht in Offenbarung 1 auch, wie Jesus die sieben Sterne in der rechten Hand hält. Das deutet darauf hin, dass die primäre Verantwortung des Pastors nicht der Gemeinde und auch nicht einem einzelnen Gemeindemitglied gilt, sondern Gott selbst. Er ist ein Bote Gottes, der Gottes Botschaft weitergibt. Adressiert werden hier also die Leiter der sieben Gemeinden. Aber während später die Leiter der Gemeinden die positive wie auch die negative Kritik der Sendschreiben abbekommen, ist es letztlich doch wieder jeder einzelne Gläubige, der sich der Botschaft stellen muss. Weil der Bote die Botschaft weitergibt. Denn wie gesagt, in Hebräer 13, Vers 17 lesen wir, gehorcht euren Lehrern, und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft abgeben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Die Boten Gottes freuen sich, wenn die Botschaft Gottes angenommen wird. Die angesprochenen Engel der Gemeinden sind nämlich letztlich nichts weiter als Boten. Boten, die die Botschaft Jesu an die endgültigen Empfänger, die Christen in den Gemeinden, weitergeben. Letztlich gilt die Botschaft also dir. Und deutlich wird das dadurch, dass jedes der Sendschreiben beendet wird mit den Worten, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jetzt mal ganz im Ernst. Ohren haben wir alle. Auch du. Wenn wir uns also demnächst diese sieben Sendschreiben ansehen, dann stell dir vor, wie ich als Bote Gottes einen Brief von Jesus bekomme, den ich euch vorlese. Und dann überleg, wie die entsprechende Kritik auf dein Leben zutrifft und welche Schritte du ganz konkret gehen solltest. Aber machen wir mit den Leuchtern weiter. Die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Gehen wir zurück zu Offenbarung 1, Vers 12 und 13. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Angetan mit einem langen Gewand, gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Drei Dinge müssen wir zur Kenntnis nehmen. Erstens waren die Leuchter aus Gold. Sie waren nicht aus Eisen, Messing oder Silber, sie waren aus Gold. Das deutet auf Reinheit und Wert der Gemeinde hin. Denn aus Gottes Sicht ist die Gemeinde wertvoll und wichtig. Und deshalb dürfen wir die Gemeinde nicht abschreiben. Die heutige Gesellschaft hat die Gemeinde für irrelevant erklärt. Auch manche Christen denken, dass sie die Gemeinde nicht brauchen und dass sie Gott auch alleine anbeten können. Aber Gott hat in seiner unendlichen Weisheit beschlossen, Jesu Gemeinde, die wir manchmal als unvollkommen ansehen, als sein Instrument für die Veränderung der Welt zu benutzen. Denkt dran, dass die Bibel die Gemeinde als die Braut Christi beschreibt. Und achtet auf Epheser 5, Vers 26 und 27, wo Paulus schreibt, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Und nein, das ist jetzt keine Beschreibung der heutigen Gemeinde, was ich da gerade gelesen habe. Solange die Gemeinde aus Menschen besteht, wird sie Flecken und Makel haben. Und wenn du jemals eine perfekte Gemeinde finden solltest, dann geh bitte nicht hin. Es wäre doch schade, sie zu ruinieren. Aber der ultimative Plan ist, dass die Gemeinde perfekt sein wird. Hin und wieder trifft man auf Christen, die in keine Gemeinde gehen und einfach nur ihr eigenes Ding machen. Und wenn man sie darauf anspricht, sagen sie, ich habe nicht die richtige Gemeinde finden können. Okay, nun, vielleicht ist das Problem in dem Fall nicht die Gemeinde. Aber Johannes sah Jesus in seiner Vision nicht umgeben von einzelnen Gläubigen, die alle Gott auf ihre eigene Weise anbeteten. Er sah Jesus im Zentrum der Gemeinde. Das Zweite, was wir hier beachten müssen, ist, dass es nur goldene Leuchter war. Wisst ihr, was ein Leuchter ist? Ein Leuchter ist ein Ständer für eine Lampe. Mehr nicht. Die Gemeinde ist keine Lampe, sie ist ein Leuchter. Aber das Licht kommt vom Gestell. Das Licht kommt nicht vom Gestell. Es kommt von der Lampe, von einer Kerze oder von einer Glühbirne oder von einer LED oder was auch immer. Das Licht kommt nicht von dem Gestell, sondern von der Lampe. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir das verstehen können. Und ich denke, beides sind zulässig und ergänzen sich. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und so können wir sagen, dass das Licht, das von der Gemeinde ausgestrahlt wird, Jesus sein muss. Wenn eine Gemeinde nicht mehr Jesus als den Sohn Gottes predigt, als den Sohn Gottes, der von einer Jungfrau geboren wurde, am Kreuz starb, am dritten Tag auferstanden ist und denen, die ihn suchen, Vergebung anbietet. Wenn eine Gemeinde das nicht mehr predigt, dann ist sie nicht mehr die Gemeinde Christi. Sie hat kein Licht mehr. Aber dann sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 14 auch, ihr seid das Licht der Welt. Das kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Und so können wir sagen, dass Jesus den Gläubigen aufgetragen hat, Licht für die Welt zu sein. Denn wir sind das Licht. Das Licht, das von der Gemeinde ausgeht, kommt von den einzelnen Gläubigen. Und daher liegt es in unserer Verantwortung, dieses Licht leuchten zu lassen. Und so oder so, wenn das Licht, ob es nun von Christus oder von den Christen kommt, wenn dieses Licht entfernt wird, dann ist der Leuchter nicht mehr von Nutzen. Ein Leuchter ohne Lampe ist unnötig. Und genauso ist eine Gemeinde, die nicht leuchtet, unnötig. Es ist das Licht Jesu, das durch uns in die Welt hineinscheinen muss. Ansonsten sind wir keine Gemeinde Jesu mehr. Und drittens müssen wir beachten, dass es sich um Leuchter handelte. Okay, das haben wir schon. Aber wenn in der Bibel das Wort Leuchter vorkommt, dann denken Juden sofort an eine Sache, an die Menora, also an den siebenarmigen Leuchter. Ihr habt sicherlich schon mal so ein Bild davon gesehen oder einen Nachbau oder ja, das Bild ist ja bekannt. Dieser Leuchter, der wird in 2. Mose 25, Vers 31 und 32 folgendermaßen beschrieben. Dort heißt es, du sollst auch einen Leuchter aus feinem Golde machen. Fuß und Schaft in getriebener Arbeit, mit Kelchen, Knäufen und Blumen. 6 Arme sollen von dem Leuchter nach beiden Seiten ausgehen, nach jeder Seite 3 Arme. Ja, also so ungefähr sowas, wie wir es halt kennen. In der Offenbarung ist jetzt aber nicht von einem siebenarmigen Leuchter die Rede. Es geht nicht um 7 Lampen, die den Leuchter bilden. Stattdessen spricht Jesus hier von 7 einzelnen Leuchtern. Klar, jeder einzelne Leuchter ist eine Einheit. Er ist mit sich selbst verbunden. Also die einzelnen Lampen an diesem Leuchter, die sind miteinander verbunden. Sie bilden eine Einheit. Und genauso muss es auch Einheit innerhalb einer Gemeinde geben. Wir als Gemeinde sollen Einigkeit ausstrahlen. So ist das bei einem Leuchter. Aber hier ist die Rede von 7 Leuchtern. Und zwischen diesen 7 Leuchtern besteht erstmal keine physische Verbindung. Die Verbindung dieser 7 Leuchter wird durch Christus hergestellt. Christus, der in ihrer Mitte steht. Es muss also zunächst einmal Einheit innerhalb des einzelnen Leuchters geben. Das sind wir als Baptistengemeinde Göppingen hier im Burgweg. In unserer Gemeinde muss Einheit herrschen. Aber es soll auch eine Verbindung zwischen den einzelnen unterschiedlichen Gemeinden stehen. Denn die Gemeinde Christi ist glücklicherweise mehr als unsere kleine Gemeinde. Und sie besteht glücklicherweise auch aus mehr als nur aus unserem Baptistenbund. Sie besteht aus allen Kindern Gottes. Ganz egal, wie ihre Gemeinden noch heißen mögen. Denn Christus steht im Zentrum der Gemeinde. Und daher soll es Einigkeit innerhalb eines Leuchters und Einigkeit unter den Leuchtern geben. Da die Verbindung der einzelnen Ortsgemeinden durch Jesus hergestellt wird. Und damit möchte ich für heute erstmal enden. Dem Inhalt der 7 Sendschreiben werden wir uns erst im Laufe der nächsten Wochen zuwenden. Aber ich denke, bereits durch das Vorwort spricht Jesus zu uns. Und bereits vom Vorwort können wir lernen, weil Jesus von 7 Gemeinden, 7 Sternen und 7 Leuchtern redet. Die 7 Gemeinden weisen uns darauf hin, dass wir ganz persönlich als Baptistengemeinde im Burgweg angesprochen sind. Die 7 Sterne erklären uns, dass die Gemeindeleitung die Verantwortung für die Gemeinde trägt, aber dass jeder einzelne Gläubige angesprochen ist. Und die 7 Leuchter zeigen uns, dass wir sowohl innerhalb unserer Gemeinde als auch als gesamte Christenheit in Einheit leben und ganz wichtig, für Jesus leuchten sollen. Und deshalb, wer Ohren hat, der höre. Amen.